Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, jetzt schon zum zweiten Talk hier an der Finanzmesse 2024 und unser Gast Christian Gattiger von der Julius Baer. Hallo Christian.
Guten Morgen zusammen.
Hallo Christian, super, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich extrem. Jetzt hatten wir vorher Matthias Geisbühler, eher so ein bisschen der Kritiker, der Bremser. Du bist eher bekannt so für ein bisschen offensiver. Wie siehst du die Märkte derzeit?
Ja, ich denke, wir müssen schon anerkennen, dass wir schon einen weiten Weg gemacht haben seit letzten Oktober. Und ich denke, wir sind jetzt in dieser Verdauungsphase. Also ich glaube, das braucht jetzt schon eine gewisse Weile, um irgendwo wieder die neue Richtung zu sehen. Und von daher denke ich, das ist jetzt nicht die Gelegenheit zum Aussteigen. Aber ich glaube, jetzt treten wir eher an Ort oder haben irgend so etwas wie eine Sektorrotation. Wir sehen viele Themen wieder durch. Ich glaube, es ist ein bisschen richtungslos. Und dann denke ich, so zum Sommer hin irgendwann kommt die Einstiegsgelegenheit.
Die Einstiegsgelegenheit dann, wenn die US-Notenbank die Zinsen runternimmt, oder kommt die Einstiegsgelegenheit, warum kommt die im Sommer oder nach dem Sommer?
Nee, ich denke, wir sind jetzt einfach dran, die übermäßige Stimmung abzuarbeiten. Es war einfach ein Überschießen, eine etwas überhandnehmende Zuversicht. Es glaubt ja niemand mehr, dass es eine Rezession gibt. Ich glaube, jetzt wird alles mal wieder getestet. Jetzt haben wir schon mal das Zinsbild, das schon mal getestet wird. Vielleicht kommen wir dann zum Sommer hin auf die Wachstumsaussichten. Und ich glaube, dann irgendwann arbeitet sich so die Euphorie ab und dann haben wir die Gelegenheit reinzusteigen. Auf die Fed würde ich jetzt nicht wirklich setzen. Also zum Beispiel, ich meine, wir sind eigentlich im entgegengesetzten Lage. Ich glaube, es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn die Fed massiv die Zinsen nach unten fahren würde. Es wäre ein ganz schlechtes Zeichen für was nach vorne kommt. Ich denke, so rhetorische Mäßigung und dann anschließend vielleicht ein, zwei symbolische Zinsschritte, das wäre das Idealszenario. Aber wenn die dann mit 150 Basispunkten kommen, dann gehen wir eigentlich in eine Rezession nächstes Jahr und dann wird es mal gar nicht lustig. Also, glaube ich, ist die Kaufgelegenheit eben auch noch nicht im Sommer. Aber wir haben ein zuversichtlicheres Wirtschaftsbild, also von daher denke ich, wird sich das jetzt einpendeln.
Also du sagst symbolische Zinsschritte nach unten dieses Jahr oder erst nächstes Jahr?
Ja, die Zuversicht schwindet auch bei unseren Ökonomen. Oder? Ich meine, muss man ganz klar sehen, wir haben eher auf eine politische Fed gesetzt. Ich meine, jetzt kommt dieses berühmte Zeitfenster, wo man einfach nichts anbrennen lassen will. Und auf der anderen Seite hat man eine Gemengelage in der US-Politik, die auch für so nicht gewählte Institutionen, die ja voll auf dem republikanischen Radar sind, ziemlich unangenehm aussieht. Und von daher haben wir schon gedacht, dass die Fed dem Rechnung trägt. Ich meine, das Inflationsbild ist relativ nicht entspannt, aber es hat sich mindestens jetzt nicht mehr, drängt es sich nicht mehr auf, eine so ultraharte Geldpolitik zu fahren. Und wir haben der Markt hat den neutralen Zins bei 3,5, 3,75. Wir sind irgendwo bei über 5. Also ich denke, da ein, zwei Schritte im Hinblick darauf, dass wahrscheinlich 2025 dann wirklich etwas normaler abläuft, wäre angemessen.
Du hast es auch bereits schon angetönt, weil ich das auch schon wahrnehme. Es ist so eher so ein bisschen ruhig oder zu ruhig am Markt. Also man schaut so punktuell mal auf so Einzeltitel, wie da die Zahlen kommen. Aber so das große Gesamtbild wird eher so ein bisschen ausgeblendet. Sehe ich das richtig oder wie nimmst du das wahr?
Doch, absolut. Also ich glaube, das ist auch eine typische Phase der Reifung so eines Börsenzyklus, dass eigentlich die großen, also die Anlageklassen-Calls, dort, wo man wirklich die großen Bewegungen macht, die sind eigentlich mehr oder weniger vorbei. Jetzt sind wir schon längstens irgendwo in dieser Phase, wo man schon auf der Sektor- oder Länderebene runtergegangen ist. Und zunehmend kommen wir eben in diese Einzeltitel-Story rein. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz normale Phase nach solchen Verwerfungen, wie wir sie die letzten 4 Jahre hatten auf der Makroebene, dass man dann irgendwann, wenn sich das Ganze, der Staub etwas gesetzt hat, dass man dann etwas in die Tiefe geht und dann eben wirklich anfängt, von Firma zu Firma zu schauen.
Ich würde gerne noch ein bisschen darauf dort bleiben, was du eingangs gesagt hast, weil ich das finde ich wirklich extrem spannend, weil die Meinung hört man nicht so oft im Markt, dass Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, wenn wir irgendwie eine sehr schnelle Zins- oder sehr schnell viele Zinssenkungen bekommen, du hast von 150 Basispunkten gesprochen, dann siehst du das eher negativ für den Markt. Der Konsens ist ja eher so, ja, hoffentlich kommen die Zinsen schnell wieder zurück, wir haben wieder ein Nullzinsumfeld und dann kann wieder alles steigen und alle sind super happy.
Ja, okay, also wir können feststellen, dass wir in einem sehr speziellen Zyklus sind, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie hatten in all der Zeit, auf die wir zurückschauen können. In der Vergangenheit war es immer so, wenn die heftigen Zinssenkungen reinkamen in großer Zahl und in hoher Frequenz, dann ging man eigentlich in eine Rezession. Und dann war eigentlich die Kaufgelegenheit nie die Zinssenkung selber, sondern es ging dann 6 bis 9 Monate, bis die Talsohle erreicht war und dann kam die Trendwende. Und ich denke, trotz aller Außerordentlichkeit dieses Zyklus, glaube ich doch, es ist jetzt wahrscheinlich eben auch so. Wenn wir diese, und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum die Wirtschaft so stabil ist, die auch halten können. Und ich glaube, wenn wir dieses Umfeld ins 2025 reinretten, nicht die großen Ölschocks haben oder irgendwelche Angebotsschocks, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, dann denke ich, kommt diese gemäßigte Geschichte. Und ich glaube auch, wenn dann die Sache sich einigermaßen gesetzt hat, wenn jetzt das Wachstum etwas an Fahrt verliert und die Inflation vielleicht etwas herumlungert, da vielleicht halt mehr als 2% in den USA, aber trotzdem sich irgendwo einpendelt, dann sehe ich nicht, warum man jetzt die härteste Straffung durchziehen muss, sondern dann kann man langsam, aber sicher auf diesem neutralen Zinssatz, der eben doch 200 Basispunkte unterhalb liegt, aber eben langsam sich an dieses Niveau herantasten.
Ich finde den Gedanken dann extrem gut, weil darüber haben wir sehr, sehr selten nur gesprochen, aber sowohl, wir haben ja gesehen, die US-Notenbank hat die Zinsen so schnell angehoben wie noch nie in der Geschichte. Jetzt natürlich dasselbe zu machen mit den Zinssenkungen, wieder ins Extreme zu verfallen, das könnte den Markt natürlich wirklich wieder aus dem Ruder bringen, anstatt eher das schön langsam zu machen. Finde ich noch einen wirklich extrem guten Gedanken. Haben wir noch nie so gesehen.
Also im Umkehrschluss, Fed macht einen guten Job. Bis jetzt kann man das so subsumieren.
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich meine, es gibt natürlich das Fed-Bashing ist ein Sport. Aber ich glaube, also wenn man ihn einen Politikfehler anlassen kann, dann ist er in der Vergangenheit. Ich glaube, jetzt sind sie etwas zur Raison gekommen und hatten vielleicht auch das Glück, dass die Wirtschaft wirklich, also wenn wir es runterbrechen, ist eigentlich die US-Verbraucher sind extrem stabil. Und das ist eigentlich unsere Kernaussage, warum die Wirtschaft so stark ist. Und deshalb hat die Fed verwirrt oder auch über diese Verstreckungen da, und das hat extreme Inflation reingebracht, weil die Nachfrage dann doch relativ stabil zurückgekommen ist. Und ich glaube, jetzt sind sie etwas eingeschränkt auf dieses Szenario, halten sich auch sehr bedeckt oder sehr, wie soll ich sagen, freundlich eben aus den politischen Gründen. Und ich glaube, von daher sind sie etwas weggekommen von diesem doch sehr dogmatischen Ansatz. Und ich denke, damit kann man leben an der Börse.
Hey, wir haben ja PC noch am Freitag. Dann haben wir ja Consumer Sentiment, kam ja auch raus, ist ja auch wieder gestiegen. Also eben, das sind so die Faktoren, die eher dafür sprechen, dass sie so ein bisschen zurückhaltend sind, oder? Aber jetzt, das FED, hat das jetzt nicht eine viel stärkere Rolle eigentlich im Verhalten der Privatanleger eigentlich zugeführt? Also sie haben, wie das FED hat so ein Sicherheitsnetz gespannt. Also so, wir schauen dann schon für euch. Das war ja in der Vergangenheit nicht so, so unter Greenspan oder unter Bernanke. Aber jetzt bei Jerome Powell habe ich schon das Gefühl, dass sie da bereit sind, wir schützen so den Investor.
Ja, also ich bin mit dem Greenspan und dem Bernanke-Put aufgewachsen und der wurde eigentlich kassiert unter Powell. Also die Wahrnehmung ist eigentlich nicht so. Ich glaube, die Wahrnehmung am Markt ist schon so, dass da ein Jurist am Werk ist, vom Haus aus, und der eine andere Politik verfolgt als die Vorgänger. Ich glaube, was einfach ganz klar ist, und ich glaube, das war die Ansage in der Bankenkrise vor etwas mehr als einem Jahr, es wird keine Systemkrise mehr geben. Also auf diesen Put würde ich wetten. Also jede Finanzkrise wird in ihrem Keim erstickt. Und das haben sie gezeigt über die höchste Liquiditätsspritze in der Fed-Geschichte, an einem Tag über 360 Milliarden reingepumpt, um diese Silicon Valley Bank und all die anderen Sachen vor einem Flächenbrand zu bewahren. Ich glaube, dieser Put, der steht. Aber also wenn ich so die amerikanischen Anleger höre, ich glaube beim S&P 500 ist es der Fed und vielleicht war es ihr früher auch etwas egal, aber ich glaube heute ist sie weniger vor allem Aktienmarkt fixiert. Aber ich glaube dort, wo jetzt im Moment der Schuh drückt, und deshalb ist es interessant zu schauen, wie sie weiterkommt, ich glaube jetzt ist es auf den Zinsen. Und der Bondmarkt war immer, also es gibt ja dieses berühmte Zitat, ich möchte wie der Bondmarkt sein, von dem haben alle Angst, hat mal ein Berater von Clinton angeblich gesagt. Und ich glaube, was der Bondmarkt jetzt gemacht hat, dass die Treasuries insbesondere die letzten 6-9 Monate, ist schon ziemlich krass. Also bei rückläufiger Inflation, vielleicht nicht gerade bei Zusammenbrechen, aber rückläufiger Inflation, die 10-Jährigen so hoch zu sehen, ich glaube, das wirft schon Fragen aus. Also eben über die Fiskalpolitik, also wie viel Geld geben die USA aus, völlig nicht nachhaltig. Wie ist die Versorgung mit Treasuries? Es gibt die Befürchtung immer wieder, im Oktober war auch so ein Schock, oder, dass man eigentlich eine Überversorgung hat, dass die Zinsen deshalb steigen. Und ich glaube, dort wird die Fed wahrscheinlich über kurz oder lang vielleicht eben auch einlenken müssen. Und vielleicht kommt der Fed-Put nicht für die Aktien, für die Aktionäre, sondern wahrscheinlich kommt er für die US-Regierung. Und der Fed-Put ist wahrscheinlich dran, eher ein Zinscap, also dass man irgendwann mal die Zinsen anhebt. Weil wir sehen das eigentlich überall in den Staatshaushalten. Der Schuldendienst geht durch die Decke bei diesen Zinsen. Und ich glaube, die Notenbanken werden nicht lange zuschauen können.
Also so wie Matthias Geiswiller vorhin auch gemeint hat, die FED könnte sogar mit 3-3,5% Inflation gut leben am Ende, weil es hilft natürlich der hohen Staatsverschuldung, das Ganze irgendwie dann doch langsam mal runterzukriegen. Weil das sieht er ebenfalls als großen Risikofaktor.
Ja, der Staat ist Long Inflation, wie wir sagen. Der Staat kassiert überall mit, nominal. Die Steuern sind alle nominal erhoben. Also von daher gibt es da ein Interesse. Und eben das Schuldenniveau ist horrend. Und von daher glaube ich eben auch, dass irgendwann der Zwang kommt. Und wenn wir es mal im ganz großen Bild sagen, kann man ja auch argumentieren, die Fed hat ja 10 Jahre versagt. Also die Inflation war ja 10 Jahre zu tief. Dummerweise kam jetzt die Kompensation in einem Ruck. Also man hätte es wahrscheinlich lieber ein bisschen portioniert gesehen, dass es so langsam aber sicher wieder zurückkommt. Aber ich glaube, da wo wir jetzt stehen, müssen sie es wahrscheinlich zulassen. Und das ist eigentlich auch unser Call. Für uns ist diese Deflation in den USA, das ist vorbei. Diese weniger als 2% und tiefe Zinsen, die Phase ist vorbei. Nochmal, die US-Konsumenten sind viel zu stark und haben viel zu hohen Nachholbedarf. Das ist 2/3 bis 70% der Volkswirtschaft wird getrieben. Die haben komplett entschuldet, sind in der besten finanziellen Situation und die werden jetzt ausgeben. Und deshalb, glaube ich, wird man einen Kompromiss finden und der wird, wie du sagst, eben wahrscheinlich nördlich von 2% stattfinden.
Jetzt haben wir, wie du so schön gesagt hast, einen Juristen in der FED. Wir haben eine Berufspolitikerin, ich weiß gar nicht, was Christine Lagarde gelernt hat ursprünglich, aber sie ist Berufspolitikerin bei der EZB.
Juristin würde ich denken.
wie schätzt du die Lage bei der EZB ein? Zinssenkung demnächst? Ja, nein? Wie siehst du das?
Ja, unbedingt. Also unbedingt. Ich meine, es schreit danach. Also ich meine, auch wenn wir die Inflationsdynamik anschauen, dann divergiert. Und im Moment ist ja haben sich auch hier auf wundersame Art hat sich alles auf den Kopf gestellt, oder? Also eigentlich dort, was jetzt im Moment läuft, sind diese Peaks, wie man irgendwann mal gesagt hat, also diese Euro-Krisenstaaten, dort läuft die Karre, oder? Also in Portugal, in Spanien, Griechenland, bestes Wachstum schon im letzten Jahr in der Eurozone, und dort, wo es im Moment richtig zur Sache geht, schlecht läuft, ist Deutschland, Frankreich mit der Staatsverschuldung. Im Gegensatz in den USA bricht die europäische Inflation regelrecht zusammen und wir schrammen vielerorts an einer Rezession vorbei. Also es ist höchste Zeit, es ist überfällig. Es wäre schon in der letzten Runde wäre es schon angesagt gewesen. Da haben sie den politischen Mut nicht wie die SNB aufgebracht zu ziehen. Aber ich glaube, im Juni spätestens müssen sie in die Gänge kommen, unabhängig von dem, was die Fed macht. Ich glaube, wir werden Zinsen sehen und sie werden in Europa sinken, bevor die Amerikaner nachziehen.
Bin ich absolut happy, weil er lacht schon. Wir haben vor 4 Wochen eine Wette abgeschlossen und ich habe gesagt, EZB kommt vor der FED.
Deshalb ist das Wasser auf seine Mühle.
Ja, absolut. Ja. Matthias hat mich da auch unterstützt. Also von dem her, im Moment steht es 2-0. Nee, bin ich echt happy. Aber wie siehst du die Aktienmärkte in Europa? Auf was soll man da setzen?
Ja, also ich glaube im Moment, solange die Geschichte so weiterläuft, wie wir sie die letzten, sagen wir, 2, 3, ja, vielleicht sogar 8 Jahre hatten, spricht einfach sehr vieles immer noch für US-Werte, für Wachstumswerte, eigentlich alles, was in Europa untervertreten ist. Und wir haben jetzt mal so zaghaft angefangen, etwas einzelne Themen umzugruppieren, die vielleicht europafreundlicher sind. Also wir waren ja extrem zurückhaltend, was die zyklischen, also eben diese, die mit der Konjunktur mitlaufen, angeht. Und dort haben wir jetzt mal auf der Industrieseite haben wir angefangen, etwas hochzufahren, weil wir einfach sehen, dass dort struktureller Bedarf ist und der Zyklus dann irgendwann eben doch in Gang kommt, respektive die Börsen das vorwegnehmen. Also von daher Industriewerte in Europa, für uns ein Thema, also Maschinenwerte, Logistik, die großen Elektroingenieure, also diese ganze investitionsgetriebene, der eben auch auf der politischen Agenda ist und unterstützt wird, dieser Komplex, der sollte einigermaßen gut auch durch diese etwas schlittrige Konjunktur durchkommen. Und dann eben ist die Frage, wann ist die große Zeit für die Europäer, und das ist dann eben in der Regel, wenn man dann sieht, dass die Zinsen eben doch nachhaltig sinken, dass die Weltwirtschaft anzieht. Und ehrlich gesagt, ich fürchte halt, und da müssen wir uns meiner Meinung nach weniger Illusionen machen als Europäer, alles, was Export angeht, hat sich komplett an den chinesischen Zyklus angebunden und da hängen wir jetzt drin. Ich glaube, wenn die chinesische Führung, die für uns ein Rätsel ist in ihrer Reaktionsfunktion, also warum sie nicht schon längstens das Kernproblem adressieren, aber wenn sie dann tatsächlich in die Gänge kommen sollen, was wir wirklich nicht prognostizieren wollen, aber wenn es dann käme, das wäre dann das Kaufsignal in Europa, aber richtig zuzulangen. Es hat sich jetzt schon, weil sich offensichtlich in 2025 wahrscheinlich eben dann die Lage doch verbessert wird, weltwirtschaftlich, hat sich jetzt schon mal so Europa wieder etwas herangeschlichen. Aber wenn wir da die langfristige relative Performance, also ich meine, da sind wir auf Jahrzehnte tief und das schreit irgendwann danach, Europa zu ziehen. Aber ich denke, ohne Rückenwind oder Schützenhilfe vom chinesischen Nachbarn wird das etwas schwierig.
Also ist eigentlich der Play, den ich machen sollte, wenn China kommt, dann setze ich lieber auf Europa.
Genau.
Weil China ist für uns oft so ein bisschen undurchsichtig und man kann die Zahlen nicht sehen. Ich bin da eher positiver als Serge. Aber eigentlich, wenn wir sehen, dass China kommt, dann sollte ich eigentlich in Europa, weil die Nachfrage aus China wird da groß sein.
Ja, und es ist eben doppelt, oder? Also was die Chinesen jetzt versucht haben und wie die Eurozone, wie Japan als Reaktion auf eine heimische Krise, haben versucht, über den Exportsektor sich aus der Misere rauszuwinden. Und das funktioniert nie. Also die Geschichte ist voll von Beispielen, dass man über den Export solche Probleme nicht lösen kann. Man muss zu Hause im Häusermarkt den Finanzsektor rekapitalisieren oder die schwachen Spieler rekapitalisieren und dann kommt das, gewinnt das. Und ich glaube eben, Europa hat den doppelten Schlag. Also auf der einen Seite hat die chinesische Konkurrenz in verschiedensten Sektoren über diese hohen Subventionen natürlich einen unheimlichen Wettbewerbsvorteil, also im Automobil, in den neuen Energien und so weiter. Und wenn die dann ihren Fokus auf die Binnenwirtschaft verlagern, hat man eben beides. Also man hat nicht mehr diesen massiven Gegenwind und auf der anderen Seite kriegt man mehr Nachfrage. Ich glaube, das wäre wirklich ein doppelter Vorteil.
Interessant. Müssen wir den Zeitpunkt richtig heraussehen, um dann mal in Europa bei unserem Portfolio ein bisschen mehr zuzukaufen.
Ist gut, schauen wir uns an. Aber lass mich noch ein Stück weiter Richtung Osten noch gehen, weil ich mag mich noch an ein Interview erinnern mit dir, was wir geführt haben. Das war Ende 2018. Da war so auch so Stichwort so Japan. Hast du noch dich zur Aussage hinreißen lassen, ja, Japan so Versuchslabor für Europa oder könnte Versuchslabor sein für Europa. Wie siehst du jetzt Japan in der aktuellen Lage? Wo stehen die?
Um einiges höher, als wir damals notiert haben.
Absolut.
Genau, ja. Und ich glaube, aus gutem Grund. Ja, Japan ist wirklich ein faszinierender Markt, weil die 30 Jahre eben genau in dieser Verneinung der Tatsachen irgendwie versucht haben, sich aus der Misere rauszuwinden und jetzt tatsächlich sich so irgendwo ein Streifen am Horizont abzeichnet. Überraschenderweise ist es ja eigentlich der Markt, der am meisten von steigenden Zinsen weltweit profitiert und eben wahrscheinlich auch von steigenden Zinsen in Japan profitieren würde. Warum? Die Japaner sind eigentlich die Financiers der Weltwirtschaft, also diese Carry Trade, dass man eben die billigen Yen von zu Hause nimmt und sie irgendwo zu höheren Zinsen im Ausland anlegt, das treibt alle möglichen Anleihenmärkte. Falls denn die Japaner dazu übergingen, sich tatsächlich etwas mit höheren Zinsen zu Hause abzufinden, könnte dann sehr viel von diesen ausländischen Flows, also die von Japan ins globale System gegangen sind, eben am heimischen Markt rezykliert werden und das dürfte schon mal eben diesen Aderlass stoppen. Und das Zweite, und das ist auch eine Reaktion auf 30 Jahre Krise in Japan, die haben die absolut langweiligsten, stabilsten Unternehmensbilanzen. Und ich meine, das heißt dann im Umkehrschluss, dass die Profitabilität in Japan absolut auf minimalem Niveau ist. Also eigentlich wäre Japan genau der Case, wo man über eine aktionärsfreundliche Politik einen Riesenhebel ausüben könnte. Und ich glaube, das sehen jetzt auch unsere Kollegen in Asien. Das ist einer der bevorzugten Märkte seit 2 Jahren. Und es geht eben jetzt in die Breite. Vorher waren es diese Perlen, das, was Warren Buffett auch gezückt hat. Aber jetzt geht das Ganze in die Breite. Und ich glaube, das braucht in Japan wie immer Geduld. Ich glaube, es ist auch schwierig zu timen. Aber vielleicht kriegen wir ein Signal. Ich glaube, wenn die japanische Notenbank sich nachhaltig für einen neuen Kurs entscheidet, dann können wir ganz überraschende Sachen sehen im Nikkei.
Ja, da sind wir gespannt. Aber lass uns doch schnell kurz Schweiz in dieser ganzen Gemengelage, bevor wir dann so zu deinen Calls kommen für bis Ende 2024. Wo steht die Schweiz so in dieser Lage?
Also die Schweiz steht in vielerlei Hinsicht steht sie sehr gut da. Also ich denke da nur zum Beispiel im Thema Staatsverschuldung. Aber hat natürlich dann diese Gegeneffekte, die wir kennen, die Frankenstärke, die uns letztes Jahr dermaßen beschäftigt hat. Und ich glaube, es für den Schweizer Anleger natürlich immer wieder die Frage ist, was ist das eigentlich für ein Markt, mit dem wir da operieren? Und ich glaube, wir haben mit diesen drei Großen haben wir schon einen Riesenblock, den wir da vor uns herschieben. Und der war eigentlich ein Betonklotz in den letzten 6-12 Monaten. Und ich denke eben, wenn das Bild, was wir vorher gezeichnet haben, dass wir vielleicht in so einer Korrekturphase sind des Überschwangs, könnte ich mir eben schon vorstellen, dass vielleicht die Schweizer Aktien plötzlich wieder eine gewisse Renaissance, plötzlich entdeckt man wieder die Attraktivität von stabilen Einkommen und irgendwie 3-4% Dividendenrendite. Und das könnte dann wieder etwas zur Belebung führen. Aber in den letzten 6-12 Monaten war der Schweizer Markt tot. Und die mittelgroßen Unternehmen haben sich nicht so richtig aufgerappelt vom Frankenjock. Also es war ein sehr unerfreuliches Bild jetzt aus Aktionärsicht. Aber wirtschaftlich, stabilitätspolitisch, von all diesen Größen her, denke ich, haben die Schweizer Anleger trotzdem einen guten Setup.
Okay, perfekt. Also kann man so grob sagen, Schweiz schwimmt mit, muss man haben, aber schwimmt mit. Wird jetzt nicht der Ausreißer nach oben oder nach unten sein?
Ja, also bisher war es ganz klar, also musste man eigentlich untergewichtet sein in all diesen Schwergewichten und diesen Haushaltsnamen in der Schweiz. Und ich denke einfach, wenn sich die Lage jetzt etwas ernüchternder zeigt, global verglichen mit den letzten 6 Monaten, könnte wieder etwas mitkommen. Im Moment zeichnet sich noch recht wenig ab, außer der Tatsache, dass viele dieser Großen und viele der Schweizer Titel allgemein sehr überverkauft sind, also sehr, sehr starke negative Stimmung antreffen. Und ich sage nur, wenn eben dann global vielleicht auch dieser Halbleiter, dieser Hype oder diese Euphorie im Halbleiterzyklus, vielleicht kommen eben auf Langweiler, im positiven Sinn langweilige Werte zurück und das könnte wieder etwas Boden gut machen für die Schweizer Anleger, die das ja im großen Stil immer halten.
Also Halbleiter bei dir nicht so ein Thema?
Doch, also es läuft. Also im Moment haben wir eine dieser vermehrten Korrekturen. Und ich glaube, der unterliegende Trend ist absolut am Laufen. Es ist immer nur die Frage, wie viel Hype ist drin und wie viel realistisch. Und ich glaube, wir sind immer in diesen großen Stimmungszyklen. Aber sie gehen ja nicht von zu Tode betrübt zu himmelhoch jauchzend, sondern es geht von positiv zu komplett crazy. Also es ist ja, und ich glaube, in dem Rahmen, und ich glaube, jetzt hatten wir wieder so eine Euphorieattacke. Aber wir waren die letzten 18 Monate waren wir übergewichtet in den Halbleitern und in vielen IT- und Kommunikationsbereichen. Und ich glaube, wenn diese etwas Ernüchterung kommt, dann werden wir dort eine Korrektur zwischenzeitlich sehen. Aber ich glaube nicht, dass es groß Sinn macht, das jetzt alles auf den Markt zu werfen.
Okay. Was sind deine Calls bis 2024?
Ich glaube, die Wirtschaft wird sich durchwursteln. Die Inflation kommt einigermaßen in geordnete Bahnen. Und wir werden von hier an nach einem guten Jahresstart immer noch ein anständiges Börsenjahr sehen. Das wird mindestens bis zum 5. November so sein. Und dann wird die amerikanische Politik definitiv übernehmen. Ich glaube übrigens, dass es eben abgesehen von einer sehr freundlichen Federal Reserve wahrscheinlich bis dahin keine großen Wellen schlagen wird. Aber dann wird es sehr offen sein, wie sich die Gemengelage darstellt. Und dann muss man die Lage wieder anschauen. Aber bis dahin bleibt man investiert, voll investiert. Man kann etwas Cash auf der Seite haben, jetzt taktisch, um dann wieder irgendwo in den nächsten 3-6 Monaten wieder besonders in Aktien einzusteigen. Ansonsten hält man einfach Qualität. Man kann etwas in Industriewerte beimischen. Ich bin immer noch überzeugt, dass es sich für Schweizer Anleger langfristig trotz allem lohnt, bei den heimischen Werten zu bleiben und eigentlich nur zu ergänzen, was man zu Hause nicht kriegt. Das ist Technologie, das ist allenfalls gewisse Rohstoffe, die sind einfach hier in der Schweiz nicht zu haben. Sonst ist man mit einem klaren Home-Bias am besten beraten in der langen Frist. Und ich glaube, das wird sich auch 2024 jetzt nicht groß ändern.
Also Schweizer Qualität plus Technologie aus den USA, hört sich nach einer guten Mischung an.
Und den einen oder anderen Energiewert, glaube ich eben, muss man sich schon, selbst auch, wenn wir jetzt einen kurzfristigen, wirklich extremen Anstieg gesehen haben, ich glaube, das muss man schon auf dem Schirm behalten.
Und wenn China kommt, dann Europa.
Das habe ich gelernt, da höre ich zu.
Ist gut. Ich auch, das schaue ich mir ganz
genau China
an.
Kaufe ich immer noch nicht, aber Europa dann schon, da bin ich dabei. Super, vielleicht noch, weil wir next door quasi zu den digitalen Assets sind, die Kryptowährungen, Bitcoin jetzt ja wieder ein Hype ausgelöst mit dem Bitcoin-ETF und so weiter und so fort. Wie ist das bei euch in den Portfolios? Ist da was drin oder wie spürt ihr die Nachfrage kundenseitig?
Nein, das Interesse ist ungebrochen, aber die Flows, die finden natürlich einfach bei den einschlägigen Börsen statt. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht von einer Schweizer Privatbank erwarten, obwohl wir extrem investiert haben. Also wir können diese Dienstleistungen anbieten, aber es ist jetzt nicht so, dass uns die Kunden deswegen die Türe einrennen. Aber es ist sehr viel Interesse da. Die Hemmschwelle und auch die regulatorischen Einschränkungen, so etwas in ein 0815-Portfolio reinzubringen, sind extrem hoch. Das macht uns umgekehrt immer noch bullish. Also wir glauben auch, dass Bitcoin durchaus das Zeug hat, um eben dieses digitale Gold zu bleiben, das es jetzt mehr und mehr geworden ist. Und was uns in der nächsten Phase am meisten interessiert, ist natürlich, was gibt es für neue Perspektiven außerhalb dieser digitalen Goldwelt? Weil ich glaube, dass dieser Platz, der ist besetzt und der wird wahrscheinlich auch nicht mehr abgegeben. Aber wie kommen jetzt diese Plattformen, die eben auch durchaus realwirtschaftliche Anwendungen haben, wie kommen die zum Tragen? Und da ist jetzt Ethereum der nächste und ich glaube, da muss man mal drauf schauen. Also wir sind positiv auf Bitcoin, einfach auch aus dieser ganzen Zins- und Sicherheitsüberlegung. Und dann bei den anderen, denke ich, muss man jetzt mal wieder die Temperatur testen und die wirklichen Anwendungen überprüfen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit.
Super. Vielen herzlichen Dank, Christian, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. War super spannend, einige Themen zu mitnehmen.
Einige Themen, einiges gelernt. Vor allem ganz interessant ist der Gedanke, dass die Zinsen nicht so schnell runterkommen sollten. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ja, dann freuen wir uns auf weiter spannende Gespräche. Und für den nächsten Talk, wenn es wieder heißt, Snüni.
Der Börsentalk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.snüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.